Liebe Gemeinde, wir grüßen bei dieser Gelegenheit heute auch alle, die über das Internet mit dabei sind, alle, die vom Download Gebrauch machen. Wir freuen uns, dass wir in so einer großen Gemeinschaft miteinander verbunden sind. Und die BEG wünscht auch Ihnen allen ein von unserem Herrn gesegnetes neues Jahr. Wir sind dankbar für alle Gebete, für alle Verbundenheit, auch für alle Unterstützung, durch die Sie unseren Dienst mittragen. Wir brauchen einander. Und nun geht es schon wieder los. Spätestens ab morgen Montag wird das neue Jahr wieder Tempo aufnehmen. Und spätestens in 8 Tagen werden wir uns fragen, was denn eigentlich so Neues am neuen Jahr. Immerhin, wir haben einen frischen Terminkalender. Hier mein schöner neuer Weekview. Der alte war inzwischen etwas zerfleddert und ganz voll geschrieben. Das ist also immerhin ein neuer Terminkalender, wenn wir fragen, was wird neu. Aber unsere Tage füllen wir dann sehr schnell mit den üblichen Verpflichtungen. Es ist dann sehr schnell dieser alte Rhythmus wieder da von Arbeit und Freizeit. Wenn es gut geht, wartet im Sommer eine Urlaubsreise. Wir feiern die üblichen Geburtstage, nur eben um ein Jahr älter. Und ehe wir uns versehen, wird schon wieder Silvester sein. Das ist die Situation. Gut, bei einigen wird sich wirklich etwas Neues tun. Die heiraten in diesem Jahr und können es bestimmt kaum erwarten. Wir freuen uns mit ihnen. Einige werden möglicherweise ihr Studium, ihre Ausbildung beenden und dann neu in den Beruf einsteigen. Das ist dann wirklich was Neues. Mancher wird vielleicht in ein neues Haus einziehen und freut sich schon drauf. Aber sobald die etabliert sind, sobald wir all das erreicht haben, wonach wir uns so sehr sehnen und worauf wir uns so sehr freuen, nimmt der Vorrat des Neuen allmählich wieder ab. Also der Vorrat des Neuen wird dann doch sehr schnell wieder geringer. Ernst Bloch, der Philosoph, sprach deshalb von der Melancholie der Erfüllung. Und er meinte damit, dass jeder erfüllte Wunsch irgendwann dann wieder Traurigkeit hinterlässt. Wie sollen wir damit umgehen? Wie sollen wir unter diesen Bedingungen das Beste aus dem neuen Jahr herausholen? Wie wird das neue Jahr wirklich neu? Oder was ist neu am neuen Jahr? Oder doch immer nur das alte? Gerade zum Jahresbeginn empfinden wir oft, das neue Jahr ist nicht wirklich neu, sondern es ist eigentlich nur die Wiederholung des alten unter leicht veränderten Bedingungen. Wo ist da der Fortschritt? Wo geht das hin? In 12 Monaten werden wir, wenn alles gut ist, mit der gleichen Frage hier wieder sitzen. Was kann man Neues erwarten? Am Ende bleibt einfach die Hoffnung auf möglichst viele Wiederholungen des Alten. Aber reicht uns das auf Dauer? Der deutsche Dichter Nikolaus Lenau, 19. Jahrhundert, schrieb in seinem letzten Gedicht: Es ist eitel, nichts, wohin mein Aug ich hefte, also wo ich wirklich Halt finde. Das Leben ist ein vielbesagtes Wandern, ein wüstes Jagen ist's von dem zum anderen und unterwegs verlieren wir die Kräfte. Und viele nachdenkliche Menschen haben diese Traurigkeit gespürt, die sich aus diesem ständigen Kreislauf ergibt. Wir laufen immer wieder in derselben Tretmühle, mit wechselndem Tempo zwar, aber nicht wirklich zu neuen Zielen. Franz Kafka, der berühmte Schriftsteller aus Prag, schrieb am 19. Juli 1910 in sein Tagebuch: geschlafen, aufgewacht, elendes Leben. Und Gottlieb Fichte, der Philosoph, hat das mal gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, das, was wir jetzt haben, das kann doch eigentlich noch nicht das Letzte sein. Das kann es doch nicht gewesen sein. Und dann schreibt er: In dem Gegenwärtigen kann mein Gemüt nicht ruhen. Ich esse nur und tränke, damit ich wiederum hungern und dürsten und essen und trinken könnte, solange bis das unter meinen Füßen eröffnete Grab mich verschlänge und ich selbst als Speise dem Boden entkeimte. Ich zeugte Wesen meinesgleichen, damit auch sie essen und trinken und sterben und Wesen ihresgleichen hinterlassen könnten, die dasselbe tun werden, was ich schon tat. Wozu dieser unablässig in sich selbst zurückkehrende Zirkel, dieses immer von Neuem auf dieselbe Weise immer wieder angehende Spiel, in welchem alles nur wird, um zu vergehen und vergeht, um nur wieder werden zu können, wie es schon war? dieses Ungeheuer unaufhörlich sich selbst verschlingend, damit es wieder gebären könne, sich gebärend, damit es sich wiederum verschlingen könnte? Nimmermehr kann dies die Bestimmung sein meines Seins und allen Seins. Und Heinrich Heine, der alte Zyniker, hat sich über Menschen lustig gemacht, die sich einbilden, ihr Leben würde dadurch diesem Dauerkreislauf entrinnen, ihr Leben würde dadurch sinnvoll, dass sie mal einen romantischen Moment erleben. Und seine Verse triefen geradezu vor Spott, wenn er schreibt: Das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang, es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang. Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück. Dort vorn geht die Sonne unter und da hinten kommt sie zurück. Und damit wollte Heinrich Heine sagen, Romantik ist kein Sinnersatz. Auch Romantik löst das Problem nicht. Immer der gleiche Kreislauf. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und dieser Satz steht nicht bei Heinrich Heine, sondern in der Bibel. Und dort gibt es, Gott sei Dank, ein besonderes Buch, das sich unseres Themas annimmt. Alles Klagen über die Eitelkeit des Seins. Alle Klagen, die die Dichter und die Philosophen mit so viel Pathos niedergeschrieben haben, finden sich in der Bibel schon circa 1000 Jahre vor Christus auf den Punkt gebracht. Nämlich im Buch Prediger. Und da aus diesem Buch Prediger haben sie einige Verse auf ihrem Zettel. Das wäre auch ein guter Vorsatz für das neue Jahr, dass möglichst viele, möglichst häufig ihre Bibel mitbringen, dann haben sie noch viel mehr davon. Dann können sie sich nämlich noch mehr anstreichen und die Dinge immer wieder festhalten und wiederlesen. Das wäre mein Rat. Also mit den Gottesdienstzetteln wollen wir ihnen eine Hilfe geben, aber sie nicht davon abhalten, ihre eigenen Bibeln mitzubringen. Und dort im Buch Prediger, aus dem ich jetzt einige Verse hier, wie gesagt, habe abdrucken lassen, findet sich genau diese Erkenntnis der Eitelkeit und der ständigen Wiederholung des Seins. Vers 9, Kapitel 1, Vers 9. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Das Buch Prediger steht mitten im Alten Testament. Es stammt vom König Salomo, also dem Sohn Davids. Und der Titel im Hebräischen heißt Kohelet. Kohelet, das bedeutet eigentlich so viel wie Versammlungsvorsteher. Daher diese passende Übersetzung Prediger, der Prediger, so nennt man dieses Buch auch. Und dieses Buch, das werden wir sehen, taucht mitten in unsere Fragen hinein. Es taucht da so richtig rein. Wahrscheinlich ist es der alte Salomo, der hier die Bilanz am Ende seines Lebens zieht. Und doch hat Gott dieses Buch in seinen Kanon, in seine Bibel hineingebracht und letztlich selbst die Hand über seine Entstehung gehalten. Und darum, ihr Lieben, können wir erwarten, Gottes Stimme aus diesem Buch zu hören. Es ist Gottes Wort. Auf den ersten Blick gibt uns der Prediger aber nur Rätsel auf. Und deswegen hat man das Buch auch die Sphinx der hebräischen Literatur genannt. Also Sphinx, das ist dieses Fabelwesen, das den Bewohnern von Theben immer rätselhafte Fragen stellt. Und so haben viele gesagt, dieses Buch Prediger ist wie eine Sphinx. Wir verstehen es gar nicht wirklich. Es stellt uns lauter Fragen, aber die sind rätselhaft. Wie kann uns dieses rätselhafte Buch dabei helfen, das neue Jahr zu bestehen? Das wollen wir versuchen herauszufinden. Und vom ersten Vers an, ohne jegliche schonende Vorbereitung, geht Salomo gleich so richtig in die Vollen. Wir wollen mal die ersten Verse lesen. Dies sind die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger, es ist alles ganz eitel. Also eitel heißt umsonst, vergeblich, zwecklos, ziellos. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt immer bestehen. Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dass sie dort wieder aufgehe. Der Wind geht nach Süden, dreht sich nach Norden und wieder herum an den Ort, wo er anfing. Alle Wasser laufen ins Meer, doch das Meer wird nicht voller. An den Ort, dahin sie fließen, fließen sie immer wieder. Alles Reden ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Geschieht etwas, von dem man sagen könnte, sieh, das ist neu. Es ist längst vorher auch geschehen in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind und derer, die hernach kommen werden. Man wird auch ihre nicht gedenken, bei denen, die noch später sein werden. Das sind deutliche Worte. Und wörtlich kann man diesen zweiten Vers eigentlich übersetzen: Eitelkeit der Eitelkeiten, spricht der Prediger. Eitelkeit der Eitelkeiten. Alles ist Eitelkeit. Alles ist nichtig. Alles ist zwecklos. Alles ist vergänglich. Drastischer hätten das auch Heine oder Fichte oder sogar Nietzsche nicht ausdrücken können. Heinrich Heine selbst hat das Buch Prediger als das Hohelied der Skepsis bezeichnet. Und die Frage ist, wie wollen wir daraus Hoffnung für das neue Jahr schöpfen? Ist es der falsche Text? Wie sollen wir daraus Hoffnung schöpfen? Dagegen nennt Walter Lüthi den Prediger, also den, der da spricht im Buch Prediger, den Mann mit dem roten Barett. Das verwundert etwas. Er sagt, wenn ich mir den Prediger Salomo vorstelle, dann ist es in der Tat so jemand wie ein Mann mit dem roten Barett. Ein Mann, also eine rote Kopfbedeckung. Ja, Barett hat der Pastor auf dem Friedhof auf, wenn es kalt ist. Ein Mann, der es je und je unternimmt, den grauen Hut wegzulegen und das rote Barett anzuziehen. Also Lebensfreude, Offensive, Lebendigkeit, Dynamik. Dafür steht das rote Barett. Und Lüthi sagt, der Prediger ist der Mann mit dem roten Barett, nicht der Mann mit der grauen Mütze. Und Lüthi erinnert daran, dass Prediger oft von der Freude spricht, die wir im Leben genießen sollen. Werden wir gleich noch sehen. Und Luther hat das Buch Prediger auch ein Trostbuch genannt. Also Heinrich Heine sagt, es ist das Hohelied der Skepsis, und Martin Luther sagt, es ist ein Trostbuch. Was ist es nun? Wie passt das zusammen? Und wie kann der Prediger uns persönlich helfen, dir persönlich helfen, wenn du das neue Jahr richtig angehen willst? Das ist die spannende Frage. Und ich kann Ihnen versprechen, es gibt einiges zu entdecken, und eine große Hilfe für mich war der wunderbare Kommentar zum Buch Prediger von Benedikt Peters. Ein ganz hervorragender Kommentar, den ich nur empfehlen kann, und auch zur Anschaffung. Er ist nicht nur für Theologen geschrieben. Ich habe sehr, sehr viel aus diesem Kommentar gelernt, und ich hoffe, dass einiges davon auch Ihnen zugutekommt über diese Predigt. Also gehen wir los. Und das Erste, was wir vom Prediger lernen können, ist eine Warnung. Und das ist der erste Punkt, wenn Sie mitschreiben. Erstens: Erwarte keinen Sinn vom Diesseits. Erstens, erwarte keinen Sinn vom Diesseits. Für Diesseits verwendet der Prediger eigentlich einen viel schöneren Ausdruck. Er sagt unter der Sonne. Das ist Diesseits. Unter der Sonne. Dieser Begriff taucht 28 Mal auf in diesem Buch, wenn Benedikt Peters richtig gezählt hat. 28 Mal. Alle Mühe unter der Sonne für sich genommen, bleibt letztlich eitel. Das ist Vers 3. Ja, was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Es bleibt alles eitel. Das ist genau das Gleiche, was wir Silvester gesungen haben mit den Zeilen von Eleonore von Reuss. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Das ist unter der Sonne. Unter der Sonne Liebe und Ehre und Glück. Aber alles unter der Sonne. Und sie suchen, was sie nicht finden. Es gibt keinen Fortschritt, es gibt kein Ziel. Die Sonne erleuchtet immer die gleiche Welt. Der Mensch kommt niemals über seinen engen Horizont heraus. Er wird immer unter der Sonne bleiben. Er wird nicht wirklich etwas Neues finden. So sagt es Vers 5, die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort. Ist fast wie Heinrich Heine gesagt hat. Ja, Fräulein, dort geht die Sonne unter und da kommt sie zurück. Also nichts Neues. Und es gibt keine wirkliche Verbesserung oder Veränderung, sondern wir wissen das ja auch aus der Physik, ein sich selbst überlassenes System nimmt in seiner Ordnung ab. Entropie. Vers 6 und 7. Der Wind geht nach Süden und dreht sich nach Norden und wiederum an den Ort, wo er anfing. Alle Wasser laufen ins Meer, doch das Meer wird nicht voller. An den Ort, dahin sie fließen immer wieder. Alles Reden ist so voll Mühe. Es gibt keine Erfüllung. Und schauen Sie diese Formulierung am Ende von Vers 8. Das Auge sieht sich niemals satt. Und das Ohr hört sich niemals satt. Wir können schauen und schauen und hören und werden doch niemals, niemals satt, niemals wirklich erfüllt. Nichts an dieser Schöpfung kann unsere Seele dauerhaft zufriedenstellen. Und wer wach ist, der merkt das. Wer sich nicht zugedröhnt hat mit Ablenkung und Unterhaltung, der merkt das irgendwann in seinen besseren Momenten. Unser Leben dreht sich immer nur im Kreis. Es gibt keine Veränderung. Verse 9 und 10, was geschehen ist, wird eben hernach sein. Geschieht etwas, von dem man sagen könnte, siehe, das ist neu? Und die Antwort lautet nein. Der Mensch tritt sich müde im Hamsterrad seines Lebens. Und Nietzsche hat das sehr deutlich gesagt. Er hat gesagt, denken wir diesen Gedanken in seiner furchtbarsten Form. Das Dasein, so wie es ist, ohne Sinn und ohne Ziel, aber unvermeidlich wiederkehrend, ohne ein Finale ins Nichts, die ewige Wiederkehr. Endet nicht. alles kehrt wieder, aber nichts bleibt, Vers 11. Man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind und derer, die hernach kommen. Man wird auch ihrer nicht gedenken bei denen, die noch später sein werden. Das ist die Situation. Erwarte keinen Sinn vom Diesseits. Und in Kapitel 2 wird das ab Vers 17 gesagt. Wir haben jetzt hier nur ab Vers 20 abgedruckt. Ich lese nochmal Vers 17 mit dazu. Darum verdross es mich zu leben, denn es war mir zuwider, was unter der Sonne geschieht, dass alles eitel ist und Haschen nach Wind. Es ist alles aussichtslos, sagt der Prediger. Alle Arbeit, die nur für das Diesseits geschieht, ist letztlich in den Wind gesät. Wofür die ganze Kraft investiert? Wofür das alles versucht? So viel Ärger, so viel Verdruss, so viel Mühe. Vers 18 und 19 aus Kapitel 2. Mich verdross alles, um was ich mich gemüht hatte unter der Sonne, weil ich es einem Menschen lassen muss, der nach mir sein wird. Denn wer weiß, ob er weise oder töricht sein wird, und er soll doch herrschen über alles, was ich mit Mühe und Weisheit geschafft habe unter der Sonne. Das ist auch eitel. Alles muss ich doch den Erben in den Rachen werfen. Und am Ende rinnt mir alles durch die Finger. Verse 20 bis 22, das finden Sie dann wieder auf dem Zettel. Da wandte ich mich dahin, dass ich mein Herz verzweifeln ließ an allem, um das ich mich mühte unter der Sonne. Denn es muss ein Mensch, der seine Arbeit mit Weisheit und Verstand und Geschicklichkeit mühsam getan hat, es einem anderen zum Erbteil überlassen, der sich nicht darum gemüht hat. Das ist auch eitel und ein großes Unglück. Denn was kriegt der Mensch von all seiner Mühe und dem Streben seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Was bleibt dem Menschen übrig? Und solange der Mensch sich an die Ziele klammert, die er unterhalb der Sonne zu greifen bekommt, solange er sich an diese Ziele klammert und das seine Ziele sind, wird sein Herz nie, nie, nie zur Ruhe kommen. Das sagt Vers 23. Alle seine Tage sind voller Schmerzen und voll Kummer ist sein Mühen, dass auch sein Herz des Nachts nicht Ruhe findet. Das ist auch eitel. Jean-Paul Sartre, der Philosoph des Existenzialismus, lässt eine seiner Romanfiguren Folgendes sagen. Und wahrscheinlich steckt auch ein Stück Sartre selbst in diesen Worten. Ich habe keinen Grund mehr zu leben. Alle Gründe, die ich durchprobiert habe, haben versagt. Und ich kann mir keine anderen mehr ausdenken. Ich bin noch ziemlich jung. Ich hätte noch genügend Kraft, von vorn anzufangen. Aber was anfangen? Ich kann nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Der Abscheu hat mich im Griff. Der Ekel. Und in Kapitel 6, Vers 7 sagt Prediger, alles Mühen des Menschen ist für seinen Mund. Das heißt, er arbeitet, um zu essen. Er verfuttert im Grunde genommen alles, was er erarbeitet. Und er arbeitet wieder, um wieder zu essen. Und dann fährt Prediger fort, aber sein Verlangen bleibt ungestillt. Sein Verlangen bleibt ungestillt. Und immer wieder hallt dieselbe Warnung durch dieses Predigerbuch. Erwarte keinen Sinn vom Diesseits. Du wirst unter der Sonne nie eine befriedigende Antwort auf deine Fragen finden. Erwarte keinen Sinn vom Diesseits. Erwarte nicht, dass du einen Trank findest, der deinen Durst stillt. Und wenn man diese Verse für sich nimmt, dann kann man Johann Georg Hamann verstehen, den Philosophen, der den Prediger für schwermütig gehalten hat. Also, und er schreibt, im Prediger hat der Geist Gottes die Schwermut zum Mantel seiner Offenbarung gemacht. Aber ist das Schwermut? Wie kommt es dann, dass von Kapitel 2 an so viele Hinweise auf die Freude auftreten? Das passt doch nicht. Benedikt Peters hat 9 Abschnitte gezählt, die jeweils mit Hinweis auf die Freude schließen, die gewissermaßen direkt auf die Freude zulaufen. Woher kommt das rote Barett, das der aufhat? Woher die Lebensfreude, die Lüthi in diesem Buch immer wieder findet? Wie kann das sein? Wie passt das zusammen? Wo soll aus der Eitelkeit, aus der Sinnlosigkeit die Freude herkommen? Oder meint der Prediger nur so ein oberflächliches Vergnügen nach dem Motto, es ist sowieso alles sinnlos, also machen wir einen drauf und genießen, was uns geblieben ist? So etwa hat Reinhard May den Prediger verstanden. Sie wissen, Reinhard May hat ja sonst ein ziemlich distanziertes Verhältnis zum Glauben und zur Bibel. Aber über den Prediger hat er mal Folgendes gesagt. Er sagt, ich finde mich an vielen Stellen beim Prediger Salomo wieder. Da ist der Epikureer drin, also der Genussmensch. Epikureer, der Genussmensch, der sagt, wir leben jetzt, häufe keine Reichtümer an, die Kinder werden es sowieso versaubeuteln, also hau es lieber selbst auf den Kopf. Zitat Reinhard May. Ist das der Grund, aus dem die Freude kommt beim Prediger? Oder gibt es für seine Freude noch einen Anhaltspunkt? Wo kommt der aber her, dieser Anhaltspunkt? Gut, unter der Sonne brauchen wir nicht weiter zu suchen. Da hat Salomo alles abgegrast. Kapitel für Kapitel, er hat alles abgegrast. Gutes Essen, Bildung, Reichtum, schöne Frauen, Kultur, Philosophie, alles eitel, alles Haschen nach Wind. Nichts bringt's wirklich. Aber dann, Kapitel 3, Vers 11 bis 14. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, also er ist Gott. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts davon zutun noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Jetzt wird's spannend. Er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, sagt Vers 11. Und merken Sie, hier in diesem Vers wird dieses große Gefängnis unter der Sonne plötzlich aufgebrochen. Der Prediger sagt, du Mensch bist nicht nur dazu bestimmt, dich im Diesseits abzurackern und wie ein Hamster im Rad zu laufen, sondern dein Schöpfer hat dir ein Funkgerät ins Herz eingesetzt, ein Funkgerät ins Herz eingepflanzt, wenn du so willst, mit dem du Kontakt zur Ewigkeit aufnehmen kannst. Er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Er hat das Funkgerät zur Ewigkeit in dein Herz gelegt. Und darauf will der Prediger seinen Leser stoßen. Er will sagen, pass auf, du bist nicht nur für unter der Sonne gemacht, sondern Gott hat etwas in dich reingelegt, was über die Sonne hinausdrängt. Über die Zeit hinausdrängt, über die Vergänglichkeit hinausdrängt. Und das ist auch der Grund, warum du dich nicht damit abfinden kannst, im Diesseits gefangen zu bleiben. Du kannst diese Hoffnung in deinem Herzen niemals ganz ersticken, weil du Mensch bist, von Gott. Und weil er dir diese Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Du kannst Gottes Fingerabdruck an deiner Seele nicht völlig wegwaschen. Das kannst du nicht. Und Reinhard May singt bei der Beschreibung eines Nachtflugs. Und da merkt man, wie dieser Fingerabdruck durchkommt. Da beobachtet er so die Natur beim Nachtflug. Unendliche Schönheit, die der Blick umspannt. Auch ein Zweifler fragt sich in so einer Nacht, gibt es einen Gott, der über allem wacht, der die Sterne führt und das Ruder in deiner Hand? Auch ein Zweifler fragt sich in so einer Nacht, gibt es einen Gott, der über all dem wacht? Er hat die Ewigkeit in ihre Herzen gelegt. Ein Funkgerät, das auf die Ewigkeit gepeilt ist. Aber das bedeutet nicht, sagt der Prediger auch gleich, dass du von dir aus die Ewigkeit vollkommen verstehen kannst. Das gibt er ja gleich zu im zweiten Teil von Vers 11. Da sagt er, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Gott ist einfach zu groß. Das packen wir nicht mit unserem kleinen Verstand. Und trotzdem hat er Sehnsucht danach, der Mensch. Und er ahnt, dass wir nur hier die Antwort auf unsere Not und auf unsere Verzweiflung finden. Dostojewski, der Dichter, hat das geahnt. Er hat gesagt, solange der Mensch frei bleibt, strebt er nach nichts so unablässig wie nach jemandem, den er anbeten kann. Und Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph, hat es so in seiner trockenen Art auf den Punkt gebracht. Kierkegaard sagt, was die Zeit nötig hat, lässt sich mit einem Wort sagen, Ewigkeit. Kürzer kann man es nicht sagen. Was die Zeit nötig hat, lässt sich mit einem Wort sagen, Ewigkeit. Und Augustin hat es im Herzen verstanden, als er zu Gott gesagt hat, du hast uns zu dir hin geschaffen, Gott, und ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Du hast uns zu dir hin geschaffen, und ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das ist der Fingerabdruck an unserer Seele. Und darum ist das die zweite dringende Aufforderung, die der Prediger und die durch den Prediger Gott an uns richtet. Erstens, erwarte keinen Sinn vom Diesseits. Und zweitens, verankere dein Leben schon jetzt in der Ewigkeit. Das ist der zweite Punkt. Verankere dein Leben schon jetzt in der Ewigkeit. Gott hat diese Funkverbindung in deinem Herzen installiert. Aber was machst du damit? Und Kapitel 3, Vers 14 sagt, du hast nur eine Chance, dem Sog der Vergänglichkeit zu entkommen. Wie steht das hier in 3, 14? Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott. Warum? Dass man sich vor ihm fürchten soll. Was heißt das? Das heißt ja nicht, dass man vor Gott Angst haben soll. Fürchte Gott, das meint eine persönliche Beziehung. Das heißt, wende dich an Gott. Und zwar wende dich an Gott zu seinen Bedingungen. Das heißt, fürchte Gott. Wende dich an Gott zu seinen Bedingungen. Nämlich so, dass du ihn als Gott anerkennst. Dass du dich vor ihm beugst und auslieferst mit deinem ganzen Leben. Das ist es, was Gott von dir fordert, nicht weniger. In Kapitel 5, Vers 1 sagt der Prediger, Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, du kleiner Mensch, aber er liebt dich und er will dein Leben. Aber das heißt, dass du dich vor ihm beugst, dass du dich ihm auslieferst, dass du ihn fürchtest, dass du ihn ehrst, dass du ihn liebst. Ja, Gottes Arm reicht aus der Ewigkeit mitten in unsere Zeit hinein. Und das hat Gott ja nirgendwo deutlicher bewiesen als an Weihnachten, dass sein Arm aus der Ewigkeit in unsere Zeit hineinreicht, dass er selber menschliches Antlitz bekommen hat, dass er wirklich Mensch geworden ist. Und in dem Moment, wo du dich an diesen Arm Gottes, der in die Ewigkeit hineinragt, an Jesus klammerst, da bekommst du was, da bekommst du Anteil am Leben über der Sonne. Das ist das Große. Du bekommst Anteil, du Mensch, ich kleiner Mensch bekomme Anteil am Leben über der Sonne. Obwohl du noch unter der Sonne lebst. Das ist das Wunder. Und genau das meint der Kanon, den wir so gut kennen. Der hat seinen Text aus dem Predigerbuch entnommen. Alles ist eitel. Du aber bleibst. Und wen du ins Buch des Lebens schreibst. Das ist Prediger live. Alles ist eitel. Du aber bleibst. Und wen du ins Buch des Lebens schreibst. Stehst du im Buch des Lebens? Hängst du am Arm des lebendigen Gottes? Bist du unter der Sonne mit deinem Leben begrenzt oder bist du schon über der Sonne verankert? Und erst wenn du ihn hast, erst wenn du diese Funkverbindung zum ewigen Gott entdeckst, dann wirst du überhaupt merken, dass es ein über der Sonne und unter der Sonne gibt. Die Menschen, die Gott nicht kennen, wissen das gar nicht so differenziert. Es gibt unter der Sonne und über der Sonne. Die kennen alles nur unter der Sonne und denken, das sei die ganze Wirklichkeit, der ganze Sandkasten, in dem es zu spielen gäbe und jenseits dessen gäbe es nichts. Erst wenn du ihn hast, weißt du, dass es unter der Sonne und über Sonne gibt. Aber bedenke bitte. Es genügt nicht, die Ewigkeit im Herzen zu haben. Du musst dein Herz an den ewigen Gott hängen. Es genügt nicht, die Ewigkeit im Herzen zu haben. Du musst dein Herz an den ewigen Gott hängen. Und dann hast du mitten in der Zeit ein Standbein in der Ewigkeit. Und dann kannst du mit Johann Andreas Rothe singen, ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Verankert in der Ewigkeit. Woanders als in Jesu Wunden, da lag er vor der Zeit der Welt, der Grund, der unbeweglich steht, selbst wenn Erd und Himmel untergeht. Und dahin will der Prediger uns führen. Darum diese zweite dringende Aufforderung, verankere dein Leben schon jetzt in der Ewigkeit. Das heißt, binde dein Leben schon jetzt an den Ewigen. Und dann gilt für jeden Tag, was Jeremia in Klagelieder 3 sagt, Gottes Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist neu jeden Morgen, da ist mal was Neues. Wenn Sie jemand fragt, gibt's was Neues heute, dann können Sie ihm antworten, ja, Gottes Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Und Gottes Barmherzigkeit schenkt dir auch einen neuen Blick für die Dinge dieser alten Welt. Und wenn du dein Standbein in der Ewigkeit hast, dann wirst du plötzlich die schönen Dinge unter der Erde, die es hier auch gibt, und die Salomo auch sehr deutlich sieht, dann wirst du die als Gaben des Schöpfers über der Sonne erkennen. Du wirst die Schönheiten unter der Sonne erkennen als Gaben des Schöpfers über der Sonne. Und dann wirst du sie wirklich als Schöpfungsgaben schon jetzt genießen können. Und deswegen das rote Barett, deswegen kann der Prediger genießen. Kapitel 3, Vers 12. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, wir würden sagen, der schön beim Griechen oder im Steakhouse sitzt, das ist eine Gabe Gottes. Dafür kannst du ihm danken. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Also wenn du gebunden bist an den ewigen Gott, dann kannst du seine Schöpfung genießen. Und hier sehen wir den Prediger in vollem Ornat als Mann mit dem roten Barett, als den Boten der Lebensfreude. Und jetzt verstehen wir, wo der sein rotes Barett her hat, aus der Ewigkeit. Im Diesseits ist alles nur grau. Im Diesseits ist alles alt und im Diesseits wird alles sehr schnell langweilig. Aber die Freude in diesem Buch ist nicht eine Frucht von kurzfristigen Vergnügen, sondern sie kommt direkt aus der Ewigkeit vom Schöpfer. Und Augustin hat das so gesagt. Er hat gesagt, wer die irdischen Dinge liebt, der singt das alte Lied. Wer ein neues Lied singen will, der liebe die ewigen Dinge. Wenn du ein neues Lied singen willst, musst du die ewigen Dinge lieben. Den ewigen Schöpfer, den herrlichen Gott. Und dann kriegst du auch zu den Dingen dieser alten Welt ein völlig neues Verhältnis. Und dann kannst du dich auch daran freuen. Und das merkst du dann in deinem Herzen, in dem Moment, wo du dein Leben in der Ewigkeit verankert hast. In dem Moment, wo du dein Standbein im Himmel hast. In dem Moment, wo dein Leben Jesus gehört und er dein Herr und dein König ist und du ihm von ganzem Herzen folgst. Da kannst du dann die Gaben hier auf der Erde auch dankbar genießen. Warum? Weil sie nicht den Sinn deines Lebens bestimmen. Weil du von diesen Gaben nicht etwas erwartest, was sie dir niemals geben können, nämlich Sinn und Halt und wahres Glück. Weil diese Gaben nicht mehr das Loch in deinem Herzen füllen müssen. Der nächste Urlaub, das größere Auto, das schönere Essen, die erfolgreichere Karriere, der größere Kick bei allen möglichen Actions. Das kann alles nicht das Loch im Herzen füllen. Und du kannst dich an dem, was Gott dir schenkt in dieser Schöpfung, freuen, wenn du nicht davon die Lösung deines Sinnproblems und deiner Glückssehnsucht erwartest. Und dann wird dir alles unter der Sonne zum Hinweis auf Gottes Freundlichkeit, weil du es aus seiner Hand empfängst. Und wenn er es dir mal nicht gibt, wenn du mal nicht Erfolg hast, wenn du mal nicht verreisen kannst, wenn du noch eine Zeit lang in der Wohnung bleiben wirst und nicht das tolle Haus bauen kannst, dann weißt du, es ist auch gut und er hat auch ein gutes Ziel damit. Denn du darfst gewiss sein, mein Leben ist beim Herrn verankert und das macht dich unabhängig. Das macht dich unabhängig auch von den guten und schönen Dingen dieser Welt. Du brauchst es nicht. Das hat keine Macht über dich. Und darum kannst du es umso freier genießen, wenn der Herr es dir schenkt. Als Geschenk deines Schöpfers. Und deshalb, ihr Lieben, merkt euch das, kann letztlich nur der Gläubige, kann nur der, der bei Jesus in der Ewigkeit verankert ist, wirklich genießen. Und genau das sagt Prediger. Das sagt Prediger hier in Vers 24. Kapitel 2, Vers 24. Ist es nun nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele guter Dinge sei bei all seinen Mühen? Doch dies sah ich auch, dass es von Gottes Hand kommt. Denn wer kann fröhlich essen und genießen ohne ihn? Wer kann fröhlich essen und genießen ohne ihn? Wer kann wirklich feiern ohne ihn? Letztlich keiner. Und Wilhelm Busch hat das mal so schön beschrieben. Bei einer Begegnung mit seinem Freund Hans Dannenbaum in Berlin. Dannenbaum war lange Jahre Leiter der Berliner Stadtmission. Er war ein feiner Herr, hatte eine gute Karriere aufgegeben, um Pastor zu werden. Und Wilhelm Busch beschreibt, wie er ihn dort in seinem Berliner Heim besucht. Und er sagt dem Gast, zu Ehren gab es eine Gans. Und ich vergesse das nie, wie mein Freund Hans Dannenbaum mit breitem Behagen sich an dem Kopfende des Tisches niederließ und nach dem Tischgebet mit wohligem Lachen nach dem großen Tranchiermesser griff und geradezu fachmännisch die Gans zerlegte. Und dabei war eine so köstliche Harmonie in der kleinen Familie, dass es unaussprechlich war. Und dann kommentiert Wilhelm Busch und sagt, Salomo hat einmal gesagt, wer kann fröhlich essen und genießen ohne ihn? Das ist Prediger 2, Vers 25. Wer kann fröhlich essen und genießen ohne ihn? Ja, bei Hans Dannenbaum lernte ich an jenem Tage, dass man mit ihm fröhlich essen und genießen kann. Das gehört auch zur Botschaft von Prediger. Wenn du verankert bist in der Ewigkeit, mit ihm kannst du hier auch all die Gaben genießen. Aus der Ewigkeit, weißt du, da kommt eine tiefe und zufriedene Freude in dein Leben, weil du immer mehr erkennst, wie reich dein Herr dich beschenkt. Kennst du diese Freude? Weißt du, diese Freude kommt nie aus den Schöpfungsgaben direkt, sondern sie kommt immer vom Schöpfer selbst. Sie kommt nie aus den Schöpfungsgaben direkt. Sie kommt nicht aus dem Haus, sie kommt nicht aus der Reise, sie kommt nicht aus dem schönen Tier, sie kommt nicht aus dem unerwarteten Vermögen, sie kommt aus all dem nie. Sie kommt nur von deinem Schöpfer direkt. Und Prediger deckt uns hier auf, wo das Geheimnis dieser Freude liegt, nämlich, dass dein Leben in der Ewigkeit verankert ist, dass du persönlich mit deinem Herrn und Gott verbunden bist. Und wenn du den Herrn über der Sonne kennst, dann bekommst du ein total verändertes Verhältnis zu den Dingen unter der Sonne. Und dann hast du ein völlig anderes Verhältnis auch als Nichtchristen zu den Dingen unter der Sonne. Noch einmal Augustin, er hat das so wunderbar auf den Punkt gebracht. Er sagt, ruht in ihm, also in Gott, und ihr werdet Ruhe finden. Verankert euch in der Ewigkeit, heißt das. Was geht ihr in die Wüste? Nein. Also, was sucht ihr das Glück in der Welt? Und dann kommt's. Das Gute, das ihr liebt, es ist von ihm. Aber gut und süß ist es nur in ihm, also wenn du mit ihm verbunden bist. Und bitter wird es, weil es Unrecht nur geliebt wird, fern von dem, aus dem es kommt. Also, wenn du die gute Gabe vom Schöpfer trennst, wenn du die Schöpfungsgabe vom Schöpfer losreißt und wenn du sozusagen mit der Schöpfungsgabe glücklich werden willst und den Schöpfer links liegen lässt, sagt Augustin, dann ist das im Grunde genommen Unrecht. Und dann wird es eine, auch die süßeste Frucht wird bitter. Denn wer kann genießen ohne ihn? Was sind wir ohne ihn? Du, das rote Barett, das kann dir nur Gott aufsetzen. Und das rote Barett, das ist auch ein Symbol für Freiheit. Denn sobald du in der Ewigkeit verankert bist, findest du dich unter einem offenen Himmel wieder. Und plötzlich bist du raus aus dem Hamsterrad unter der Sonne. Du bist raus und plötzlich singst du nicht mehr das alte Lied. Singst du nicht mehr. Kapitel 1, Vers 9 bis 10, was geschehen ist, das wird hernach sein. Wie man getan hat, das tut man hernach wieder. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Geschieht etwas, von dem man sagen könnte, siehe, es ist neu. Nein, geschieht nichts, sagt der Prediger. Doch! Du bist raus aus dem Hamsterrad. Jetzt gilt für dich, ist jemand in Christus, so ist er was? Eine neue Kreatur. Das ist neu. Eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sagt Paulus. Siehe, Neues ist geworden. Das ist nun wirklich neu. Von wegen, es gibt nichts Neues unter der Sonne, aber von über der Sonne kommt das Neue in dein Leben. Das ist unendlich kostbar. Unter der Sonne gab es immer nur das Alte. Und deshalb hat Jesus dem Nikodemus gesagt, wenn du neues Leben haben willst, wenn du gerettet werden willst, wenn du in den Himmel kommen willst, wenn du schon hier mit dem lebendigen Gott verbunden werden willst, was brauchst du dann? Du musst von Neuem geboren werden, Johannes 3. Und man kann von Neuem geboren werden auch übersetzen mit, du musst von oben geboren werden. Du musst von jenseits der Sonne geboren werden. Das ist das Neue, was nur Gott aus der Ewigkeit in unser Leben hier reinschenken kann. Er macht alles neu, auch in deinem Leben. Und dann bist du nicht mehr gefangen im Kreislauf der Diesseitigkeit. Dann bist du nicht mehr gefangen im Hamsterrad, an dem die Sinnsucher alle verzweifelt sind. Geschlafen, aufgewacht, Kafka. Irgendwann nicht mehr aufgewacht. Das war dann das einzig Neue, dass er sich plötzlich in der Hölle wiederfand. Das war das einzig Neue, aber nichts neu hier in diesem Leben. Geschlafen, aufgewacht. Soll das für dich 2015 immer so weitergehen? Aber wenn du zu Jesus gehörst, dann hat dein Leben ein Ziel. Dann geht's nicht mehr zyklisch, immer im Kreise, immer im Rad, sondern dann geht es voran. Wenn du mit Jesus lebst, dann wirkt Jesus Neues in deinem Leben. Die Bibel nennt das Heiligung. Und auch 2015 will er dein Leben erneuern. Er will dich verändern. Wenn du zu Jesus gehörst, dann wirkt Jesus in deinem Leben durch seinen Heiligen Geist. Und darum kann Paulus schreiben in 2. Korinther 3, Vers 18, wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Das ist neu. Wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Du wirst verwandelt durch den Heiligen Geist, der in dir ist, von einer Herrlichkeit zur anderen. Das ist doch nicht nur eine theologische These, das ist Wirklichkeit für den, in dem der Heilige Geist wirkt, der zu Jesus gehört. Und du, wenn dein Leben an Jesus gebunden ist, dann wird das neue Jahr nicht einfach eine Wiederholung des alten werden. Das kann ich dir garantieren. Sondern dein Herr wird dich immer mehr erkennen lassen, was Ewigkeitswert hat und was von deiner Zeit nur an das Diesseits verschwendet ist. Und darum ergibt sich zum Schluss aus dem Prediger noch eine dritte Mahnung, die logisch aus den ersten beiden folgt. Erstens hatten wir gesagt, erwarte keinen Sinn vom Diesseits. Zweitens, verankere dein Leben schon jetzt in der Ewigkeit. Und daraus folgt ganz zwingend das Dritte, investiere beständig in die Ewigkeit. Investiere beständig in die Ewigkeit. Denn nur das hat letztlich Wert, nur das lohnt den Einsatz. Was vor dem Ewigen Bestand hat und in der Ewigkeit besteht. Und wenn du nur oder vor allem ins Diesseits investierst, dann wirst du am Ende mit leeren Händen dastehen. Wo hinein willst du investieren? All die Tage und Monate des neuen Jahres. Und darum sagt der Prediger, investiere beständig in die Ewigkeit. Und diese dritte Mahnung, die stellt uns dieses kleine Büchlein in den letzten beiden Versen wie ein großes Plakat vor Augen, damit wir es nicht überlesen. Am Ausgang vom Prediger, das sind die letzten beiden Verse, die habe ich euch auch hier noch auf den Zettel geschrieben. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Das steht als großes Plakat über dem Finale des Predigerbuches. Und fürchte Gott und halte seine Gebote, das meint nicht einfach Werkgerechtigkeit. Und wir können das vom Neuen Testament her noch viel präziser verstehen. Das heißt, lass Gott Gott sein. Das heißt es, lass Gott Gott sein in den 12 Monaten, die jetzt kommen über deinem Leben. Und geh den Weg, den er dir vorgibt. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Geh mit Jesus. Heißt das, binde dein Leben an Jesus. Folge Jesus als deinem König. Frage Jesus jeden Tag, Herr, was willst du von diesem Tag? Frage Jesus in deinen Entscheidungen, Herr, was willst du, dass ich jetzt tun soll? Soll ich jetzt zum Gottesdienst gehen oder soll ich mich in mein Bett nochmal umdrehen? Herr, was willst du? Was ist richtig investiert in diesem Tag? Und Gott wird eine letzte Bewertung deines Lebens vornehmen. Und darum sind wir gut beraten, wenn wir unsere Kräfte und Begabungen nicht für Diesseitiges verplempern, sondern in die Ewigkeit investieren. Wenn wir es für Gottes Projekte einsetzen. Und das sollten wir uns jeden Morgen fragen. Jeder von uns. Wie kann ich heute in die Ewigkeit investieren? Nicht nur, dass ich Sonntag mal zum Gottesdienst gehe. Das ist wichtig. Damit ich wieder Kraft bekomme, um in die Ewigkeit zu investieren. Aber die Entscheidungen fallen eigentlich Montag, Dienstag, Mittwoch. Kann ich heute in die Ewigkeit investieren? Herr, wie kann ich dir heute dienen? Vielleicht haben Sie einen Betrieb oder ein Geschäft. Und dann überlegen Sie, wie Sie dort Ihr Leben hineingeben. Ob Sie Ihre Zeit und Energie vor allem darauf verwenden, reich zu werden, das Haus noch ein bisschen größer zu machen, Einfluss zu gewinnen, Ansehen, Luxus zu genießen. Dann investieren Sie nicht in die Ewigkeit. Aber umgekehrt, vielleicht haben Sie einen Betrieb und ein Geschäft und Sie setzen Ihre Gaben und Ihre Zeit und Ihre Energie ein, um im Rahmen ihrer Möglichkeiten Christen zu unterstützen, um das, was sie dort erwirtschaften, zu gebrauchen, um Gott damit zu dienen, um ihre Gemeinde damit zu fördern und ihre Arbeit zu erleichtern. Wenn das ihr Anliegen ist mit ihrem Betrieb und ihrem Job, Jesus zu dienen und seiner Gemeinde, dann investieren sie in die Ewigkeit, auch mit der Arbeit, die sie tagtäglich, Woche für Woche an ihrem Arbeitsplatz tun. Oder Sie erziehen Ihre Kinder. Warum erziehen Sie Ihre Kinder und woraufhin erziehen Sie Ihre Kinder? Damit die mal eine große Karriere machen, kann ja sein, dass das dabei rauskommt. Aber was ist Ihnen das Wichtigste für Ihre Kinder? Ist Ihnen das Wichtigste für Ihre Kinder, dass Sie Jesus kennenlernen? Dass Sie an Ihnen ein gutes Vorbild haben, was es bedeutet, ein hingegebenes Leben zu führen? Ist es Ihnen das Wichtigste, dass Ihre Kinder in der Bibel lesen? Dass Ihre Kinder heimisch werden in Gottes Gemeinde? Dass Sie in die Ewigkeit investieren. Was investieren Sie und mit welchem Ziel investieren Sie und führen Sie Ihre Kinder? Und wenn Sie ein Haus bauen, sagen Sie dann zuerst, oh, das muss hier repräsentativ werden und da will ich vor allem meinen Luxus pflegen und ich will Leute damit beeindrucken und wenn die kommen, dann sollen die staunen, wow, was ich für einen Wohlstand mir erarbeitet habe. Dann investieren Sie nicht in die Ewigkeit. Aber wenn Sie ein Haus bauen und zuerst fragen, wie Sie Gott damit dienen können, dann investieren Sie. Wenn Sie fragen, Herr, dieses Haus soll ein Ort der Geborgenheit sein, in dem Menschen aufgenommen werden. Dieses Haus soll ein Haus sein, in dem man sich trifft, um dein Wort zu lesen, um zu beten. Dieses Haus soll ein Haus sein, in dem Menschen, die Angst und Sorge und Not haben, kommen können, um sich auszusprechen. Dieses Haus soll ein Haus sein, in dem wir uns als deine Haushalter verstehen, und alles, was du uns gibst als dein Geschenk, Herr, und alles das, was wir unter der Sonne haben, unser schönes Wohnzimmer, unseren Flachbildschirm, warum nicht? Vielleicht sogar unsere Sauna, unser schönes Kinderzimmer. Und wir nehmen das aus deiner Hand unter der Sonne und können es genießen, weil wir dich kennen, der du über der Sonne bist. Und wir setzen es ein für dich und wir verlieren uns nicht in unserem Reichtum und wir verlieren uns nicht in unserer kleinbürgerlichen Bequemlichkeit und wir verlieren uns nicht in unserem engen, engen Leben unter der Sonne, sondern wir investieren in die Ewigkeit. Dann wirst du gesegnet sein. Und dann wirst du bei dieser Überprüfung deines Lebens durch Gott nicht beschämt dastehen müssen, sondern dankbar sein, dass der Herr dir das geschenkt hat, dass du ihm dienen durftest. Der Schriftsteller C.S. Lewis hat einmal gesagt, alles, was nicht für die Ewigkeit Bestand hat, ist auf ewig veraltet. Alles, was nicht für die Ewigkeit Bestand hat, ist auf ewig veraltet. Und deswegen wollen wir dieses Lied im neuen Jahr auch immer wieder singen, das wir auch heute gesungen haben und Silvester. Jeden Tag in meinem Leben lass mich das, was du gegeben, vor den anderen nicht verbergen, die im Alltag bei mir stehen. Das soll unsere Devise sein. Und wir wollen dieses Lied oft singen, ihr Lieben, und heftet es zu euch zu Hause an eure Pinboards oder wo auch immer. Jeder Tag in meinem Leben soll nur dir die Ehre geben, soll von deiner Güte zeugen, die so viel verändern kann. Der Herr will Neues schaffen im neuen Jahr. Er will Neues schaffen in deinem und in meinem Leben. Wir kommen auf die Zielgerade. Diese letzten Verse, die der alte Salomo schreibt. Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Warum fürchte Gott? Das ist, als wollte Salomo uns warnen. Als wollte er uns davor warnen, verirr dich nicht auf dem Irrweg, den ich lange Jahre gegangen bin. Und Salomo hat lange Jahre nur ins Diesseits investiert. Er hat nur investiert in sein Reichtum, in seine Macht, in sein Harem, in seine Bauwut. Da schlug sein Herz. Gut, er hat auch den Tempel bauen dürfen. Da hat er in die Ewigkeit investiert. Aber er hat sich dann später leicht ablenken lassen. Und es ist, als ob ihm das jetzt glasklar vor Augen steht. Wo hinein habe ich mächtiger, reicher, begabter, literarisch, hochkompetenter, mächtiger König eigentlich meine Zeit investiert? Und er sagt, pass auf, lass uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott, halte seine Gebote. Das heißt, diene ihm mit deinem ganzen Leben, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist. Sei gut oder böse. Und am Ende, das ist so schön, hat der Herr den Salomo gnädig überführt. Er hat ihm seine Schuld offensichtlich vor Augen stehen lassen. Und eine Frucht dieser Buße und Einsicht ist dann wahrscheinlich dieses Predigerbuch geworden, das unter der Leitung des Heiligen Geistes dann entstehen durfte. Erwarte keinen Sinn vom Diesseits. Verankere dein Leben schon jetzt in der Ewigkeit und investiere beständig in die Ewigkeit. Ihr Lieben, wofür werden wir unsere Kräfte und wofür werden wir unsere Zeit im neuen Jahr einsetzen? Was wird wirklich neu sein im neuen Jahr? Wenn wir es zulassen, dass der Herr Jesus uns verändert, werden wir es zulassen, dass der Herr Jesus uns immer mehr auf seine Ewigkeit hin ausrichtet? Werden wir es zulassen, dass er immer mehr unsere Prioritäten bestimmt? Werden wir ihn darum bitten, Herr, verwandle mich von einer Herrlichkeit zur anderen? Was wird die Folge sein? Die Folge wird einmal sein, dass wir seine Schöpfergaben noch viel bewusster genießen können. Denn je näher du deinem Schöpfer bist, umso mehr erfreust du dich an dem, was er schenkt. Und die Folge wird auch sein, dass wir uns noch konsequenter für ihn und für sein Reich und für seine Gemeinde und für die Ehre seines Namens einsetzen werden. Auch über mein und über dein Leben wird der Herr einmal Bilanz ziehen. Und darum lasst uns das neue Jahr nutzen. Ihr Lieben, lasst uns jede Woche nutzen. Lasst uns jeden Tag nutzen. Lasst uns das wirklich auskaufen im Licht seiner Ewigkeit. Dass es uns nicht gehen möge wie Charles Maurice Talleyrand, der mal Präsident der französischen Nationalversammlung war, viele Staatsämter bekleidet hat und dann in seinen späten Jahren ein Gegenspieler Napoleons wurde. Ein erfolgreicher Karrierepolitiker. Am Tag vor seinem Tod stand ihm die nüchterne Bilanz seines Lebens plötzlich vor Augen. Und Talleyrand schrieb auf einen Zettel, den man später auf seinem Nachttisch fand, folgende Worte. Siehe da, 83 Jahre dahingegangen. Wie viel Sorgen, wie viel Feindschaft, wie viel schlimme Verwicklungen. Und das alles ohne einen anderen Ertrag als Unruhe im Blick auf die Vergangenheit und ein tiefes Gefühl der Entmutigung im Blick auf die Zukunft. 83 Jahre. So geht es dem, der sein Leben nur unter der Sonne lebt. So geht es dem, der nicht in die Ewigkeit investiert. Wie wird Ihre Bilanz für 2015 aussehen? Und was wird einmal auf deinem letzten Zettel stehen? Ist jemand in Christus, schreibt Paulus, dann ist er eine neue Schöpfung. Und der Herr Jesus Christus verspricht uns, siehe, ich mache alles neu. Das wünsche ich dir. Amen.